Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Mit Ingrid Wenzel.
Herzlich willkommen. Wir haben heute einen Schwerpunkt zu queeren Themen. Wir fragen uns unter anderem, ob queere Menschen einsamer sind als nicht queere Menschen.
So ist das, wenn man merkt, was mit einem los ist. Da gehst du in Kneipen und trinkst, um alles runterzuschlucken.
Ein Ton aus dem Film Coming Out von 1989 über einen Lehrer, der seine Homosexualität nicht länger verdrängt. Dann schauen wir auf Gewalttäter, die gezielt homosexuelle Männer in Deutschland attackieren. Und wir gehen feiern in einen queeren Zirkus und ins Berliner Nachtleben der 1990er Jahre. Ach, und es ist übrigens Pride Month, das auch, diesen Juni. Schön, dass Sie dabei sind, hier im Kompressor. Wir reisen zurück in das Berlin der 1990er Jahre.
And the beat goes on. Wir sind jetzt in der Schönleinstraße bei New Noise und Szenario. Das sind ein neuer Plattenladen mit Kleidung. Und wir gucken mal rein. Wir reden kurz mit Clay Kalke, stadtbekannter DJ.
So klang das, als der Partyveranstalter Bob Young hippe Orte fürs Fernsehen erkundete. Und Bob Young kannte sich aus. Er war Partyveranstalter, prägte Berlins berühmte Nachtszene. Nun ist Bob Young im Alter von 64 Jahren verstorben. Young kam in den frühen 80er Jahren nach Deutschland, eigentlich als Austauschstudent, und blieb und prägte das queere Nachtleben entscheidend mit dem Club 90 Grad oder auch der Veranstaltungsreihe Gay MF. Er hat also Räume geschaffen mit seinen Partys, in der homosexuelle, queere Menschen feiern konnten, sein durften, in einer Zeit, in der das nicht selbstverständlich war. Sein Tod löste viel Betroffenheit in der Szene aus. Und wir können über Bob Young jetzt sprechen. Und zwar mit Britt Kanyak, Tänzerin, Künstlerin, Stilikone, hat zusammen mit Bob Young den Club 90 Grad gegründet. 1989 war das. Britt Kanyak, schön, dass wir mit Ihnen über Bob Young sprechen können. Hallo.
Hallo.
Erinnern Sie sich denn noch, wann und wie Sie Bob Young kennengelernt haben?
Es war 83. Ich kam aus Amerika und Bob genauso. Wir trafen uns auf der Straße und Bob rief voller Enthusiasmus, oh, I want you to be my friend. Und das geschah auch sofort. Wir lebten auch nur 10 Minuten Fußweg voneinander entfernt und so entwickelte sich eine wunderbare Freundschaft.
Was hat Ihnen ausgemacht als Partyveranstalter, aber auch als Mensch?
Also Bob war einer jener besonderen Menschen, die man...
Es geht Ihnen gerade sehr nahe, oder?
Ja, das geht mir sehr nahe.
Danke, dass Sie mit uns trotzdem über Bob Young sprechen. Was hat ihn ausgemacht?
Der mit Freude und unendlich in unendlichen, mit dem man Freude in unendlichen Variationen erleben konnte und der wahrhaftige Gemeinschaft zum Blühen bringen konnte. Mit ihm war es leicht, Anwesende zu begeistern und mit einzubeziehen. Sein Genius konnte den Genius bei anderen zum Knospen bringen. Mit seiner ihm eigenen Verspieltheit und Intelligenz konnte er das Kind in jedem erwecken, bis man sich vor lauter Lachen fast kugelte. Spaß und Heiterkeit zu verbreiten, war ihm eine riesige Freude.
Ich merke,
seine Gatherings, verbunden mit seiner unendlichen Kochkunst, sind legendär. Schnell konnte er erkennen, wer wo seinen für ihn besten Platz im sich Swift bildenden Team einer Wahlfamilie hat.
Ja, also ein Mensch, der Menschen zusammenbringen konnte und auch sehen konnte, wer wohin passt. Und ich merke auch, dass Sie diesen Menschen auch gerecht werden möchten und sich auch wirklich vorbereitet haben, ihn zu erinnern. Aber ich würde Sie gerne noch mal fragen, Sie haben ja diesen legendären Club zusammengegründet mit Bob Young 1989, also der Club 90 Grad, wirklich ein weltbekannter Partyort. Da haben Hollywood-Stars gefeiert, Leonardo DiCaprio, George Clooney, Goldie Hawn, aber auch Edmund Stoiber und Britney Spears wurde sogar mal abgewiesen, weil der Türsteher sie nicht erkannt hat. Also es gibt so viele Legenden um diesen Club. Sie waren dabei, sie haben ihn zusammen mit Bob Young gegründet in einer ehemaligen Autowerkstatt. Was hat diesen Club mit ihm so besonders gemacht?
Ja, wirklich die Gabe, dass man Menschen zusammenführen konnte, dass man Plätze schaffen konnte, eben auch an so einer verkommenen Autowerkstatt. Der wurde quasi mit unserem Team, genialen Team, zu einem Palast in wenigen Tagen. Und ganz viele Künstler haben dort ihre Kunst verbreitet und mit jeder Party gab es eine andere Atmosphäre, ein neues Gesicht. Und natürlich die Bereitschaft, Menschen zusammenzuführen, die hat, glaube ich, diesen Club besonders gemacht. Man traf Menschen jeden Alters, jeder verschiedenen Richtung, arm und reich, gay, hetero, androgyn, alles tummelte sich da. Und es war alles mit Liebe gemacht. Und ich glaube, diese Liebe strahlte aus und zog natürlich die anderen Schöngeister an.
Und was wird bleiben von Bob Young? Wir haben ja gehört, es geht Ihnen sehr nahe, dass er nicht mehr hier ist. Und Sie haben ja gesagt, dass er für Liebe, aber auch für Freude, für Lebensfreude stand. Hat er die auch privat gefunden?
Er hat zum Glück in seinem Freund Sebastian die wahre Liebe gefunden, nach der er sich immer sehnte. Also er war ein Mensch für Liebe zu zweit. Und die hat er auch gefunden. Gegenseitige, wirkliche Wertschätzung.
Gegenseitige Wertschätzung. Und Britt Kanya, die haben Sie bestimmt auch gehabt, weil Sie zusammen den Club gegründet haben und viele Jahre zusammen befreundet waren. Und wie Sie uns gerade verraten haben, Sie haben sich auf der Straße getroffen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch hier live im Kompressor. Vielen Dank.
Dankeschön. Ein Hoch auf Bob.
Ein Hoch auf Bob. Bob Young, legendärer Berliner Partyveranstalter, ist im Jahre von 64 Jahren gestorben und ich konnte mit Britt Kanya sprechen. Vielen Dank. Es ist ein Horrorszenario. Man lernt sich online kennen, man schreibt sich und trifft sich dann zu einer Verabredung. Aber dann wird man überfallen, die Täter schlagen zu, bedrohen einen und rauben einem die Wertsachen. Übergriffe auf homosexuelle Männer mehren sich, ob an beliebten Cruising-Orten, also in der Öffentlichkeit, oder bei Treffen, die über Dating-Apps wie Grindr ausgemacht werden. Und das in Berlin, das weltweit für seine Toleranz und sexuelle Offenheit bekannt und beliebt ist. Berlins Queerbeauftragter macht diese Angriffe auch in den sozialen Medien zum Thema, auch mit der Frage, warum die queere Community nicht rechtzeitig gewarnt wurde. Denn bei diesen Grindr-Übergriffen zum Beispiel handelt es sich wohl um denselben Täter und auch dasselbe Muster. Über die Sicherheit von homosexuellen Männern wollen wir mit Alfonso Pantisano reden, Berlins Queerbeauftragter und SPD-Mitglied. Hallo, Herr Pantisano.
Hallo, guten Tag.
Sie haben ja auch vorhin mitgehört, wir haben jetzt gleich ein Thema zu Gewalt, aber wir hatten kurz über Bob Young gesprochen, den legendären Berliner Partyveranstalter, und Sie haben auch eine Verbindung zu ihm.
Ich glaube, dass ganz viele von uns, die sich in Berlin verliebt haben, haben sich zuerst in die Partys und in den Nächten von Bob Young verliebt. Und ich glaube, durch ihn wurde diese Brücke erst richtig gebaut, um dann sich in Berlin zu verlieben. Bob Young war der Zeremonienmeister unserer Nächte in dieser Stadt und wir werden ihn sehr vermissen.
Wir wollen jetzt über eine andere Veranstaltung oder andere Veranstaltungen sprechen. Jetzt am Wochenende waren Sie in Berlin-Marzahn bei einer Pride-Veranstaltung und Sie haben geschrieben, dass Sie dort auch bedroht worden sind, aber auch Hilfe von der Polizei bekamen, schreiben aber auch, dass andere dieses Glück nicht haben. Können Sie kurz beschreiben, was da passiert ist und was Sie damit meinen?
Ja, in diesem Fall ist die Gewalt an einem Ort passiert, nämlich digital. Während ich live gesprochen habe, hat ein rechter Streamer über seinen Stream auf YouTube unter anderem gesagt, verpiss dich in dein Land. Und vielleicht hat er auch noch anderes gesagt und die Polizei hat aber diesem Stream zugehört und hat ihn dann angezeigt und vorläufig festgenommen. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich habe es erst mitbekommen durch die Meldungen der Polizei.
Wow, okay, also das war online. Er wusste, sie sind dort und hat sich darauf bezogen.
Genau, also die Gewalt gegen queere Menschen, das ist ja ein bisschen auch das Problem, das wir in der Stadt ja haben, gerade hier in Berlin. Die Menschen, gerade jetzt im Pride Month, denken, oh, CSD, die dürfen doch alles. Die dürfen auf die Straße gehen und Regenbogenfahnen raushängen. Es ist doch okay und jetzt macht doch nicht so ein Theater die ganze Zeit. Aber wir werden hier jeden Tag angegriffen. Es gibt 3 Übergriffe pro Tag statistisch, und zwar mit doppelten Kieferbrüchen, mit Löchern im Schädel, mit Knochenbrüchen, schwersten Verletzungen. Es sind alles Kinder von Eltern, es sind alles Geschwister, Nachbarinnen, Mitarbeiter, Kolleginnen, Freundinnen. Und man muss sich das vorstellen, man verlässt das Haus und man weiß nicht, ob man abends wieder heil nach Hause kommt. Und das ist ein Riesenthema. 90% der Übergriffe bleiben nicht angezeigt, also im Dunkelfeld.
Eine hohe Dunkelziffer. Und Sie als Queerbeauftragter wissen natürlich von vielen Vorfällen, die anderen vielleicht mal in der Randnotiz der Medien davon erfahren. Und wir wollen ja auch über diese Angriffe, die ich angesprochen hatte, durch Online-Verabredungen sprechen. Und Sie sprechen ja auch von Hetzjagden. Und das sind ja auch schockierende Berichte, wo Männer überfallen werden. Und Sie haben aber nur zufällig davon erfahren.
Genau, also es gibt jetzt hier zwei unterschiedliche Tathintergründe. Zum einen haben wir diese Übergriffe, die über die Dating-Plattform Grindr, die ja sich ja an schwule Männer oder Männer, die Sex mit Männern haben, orientieren. Und in diesem Fall, es gibt sehr viele solcher Taten, aber in einer Tatserie konnte einem Täter mit Komplizen zugeordnet werden. Der war, man kann sagen, wahrscheinlich glücklicherweise wahnsinnig dumm, weil er hat die Leute immer in das gleiche Haus gelockt. Er hat sie dann dort ausgeraubt, gepeinigt. Er wurde auch teilweise sadistisch dabei und hat sie ausgeraubt und hat die über ihre Telefone, wenn sie eine PayPal-App hatten, gezwungen, Geld auf ein anderes PayPal-Konto zu überweisen, was übrigens das PayPal-Konto seines Vaters war. Das heißt, nach der siebten Anzeige konnte man dann, glaube ich, schnell zuschlagen. Was uns damals sehr geärgert hat, ist, dass wir von dieser Tatserie ja im Grunde genommen nichts erfahren haben, obwohl die Taten alle sehr eng beieinander stattgefunden haben. Das sind die Informationen, die wir erfahren müssen. Und die Polizei hat diese nicht als queerfeindliche Übergriffe registriert, sondern sie gehen immer nach der sogenannten primären Tatmotivation. Also warum schlägt der jetzt gerade zu? Und in dem Falle wäre es halt Raub oder Erpressung oder irgendeine andere Straftat, aber halt eben nicht queere Feindlichkeit. Und wir finden, dass das natürlich mit dazugesagt werden muss, weil der Täter war ja nicht zufällig auf Grindr, sondern er hat sich dort bewusst aus seiner Sicht, sagt er auch, glaube ich, im Gerichtsverfahren, Leute ausgesucht, von denen er denken konnte, dass er wenig Widerstand kriegt. Viele Leute glauben ja, dass man ja, dass der Testosteronlevel der Heteromänner stärker ist als das der queeren Männer. Und die suchen sich halt eben schwule Männer aus, weil sie glauben, dass wir schwach sind.
Also er steht ja auch gerade vor Gericht und es gilt natürlich die Unschuldsvermutung bis zur Verurteilung, aber es handelt sich, wie gesagt, um den mutmaßlichen selben Täter, und Sie fragen sich, warum die Community nicht gewarnt wurde. Welche Erklärung haben Sie denn dafür?
Das liegt er wurde mittlerweile verurteilt zu 5 Jahren Haft.
Okay.
Genau, das Gericht ist schneller zu ihrem Entschluss gekommen und warum wir das nicht erfahren haben, liegt halt an der primären Tatmotivation. Die Polizei registriert immer diese zuerst. Und jetzt hatte ich Gespräche mit der Polizei Berlin und ich glaube, wir werden hier eine Änderung vornehmen, so dass halt eben, wenn diese Taten mit einer anderen primären Tatmotivation stattfinden, in dem Fall Raub, und sie aber was mit Schwule zum Beispiel zu tun haben, dass wir das auch mit gemeldet bekommen an die queeren Ansprechpersonen der Polizei Berlin bzw. der Staatsanwaltschaft Berlin.
Und das sind ja die Verabredungen über die App gewesen, aber es gibt ja auch die Cruising-Szene. Genau. Können Sie vielleicht unseren Hörern und Hörerinnen, die vielleicht nicht dieses Kulturphänomen kennen, kurz erklären, warum das so besonders ist?
Ja, ich glaube, viele Menschen kennen die Kultur des FKK. Das ist in vielen anderen Ländern völlig verpönt. Also in Italien sich vorzustellen, dass
totaler
man an einer Nachtschaftsstätte, Das Gleiche gilt aber auch für Cruising Areas. Früher war das halt eben so, dass viele schwule Männer ja eben große Schwierigkeiten hatten, Sexualpartner zu finden, weil es ja unter anderem unter Strafe war bis 1994. Und vieles hat natürlich dann draußen stattgefunden, entweder an sogenannten Klappen, das waren ja öffentliche Toiletten, oder halt eben im Freien, in Wäldern, Büschen, Parks. Und in Berlin, auch in Berlin, wie an vielen anderen Orten auch, haben wir Cruising Areas für schwule Männer. Übrigens, die Heteros haben auch ihre Cruising Areas. Es gibt ganze Autobahnraststätten, die ja weltberühmt dafür sind, bei der dann Heteros anhalten und Sex dort im Freien haben. Es ist also nicht nur unbedingt eine queere Kultur. Aber in Berlin haben wir einige Cruising-Orte und einen ganz besonderen im Volkspark Friedrichshain. Und genau um diesen einen Cruising-Ort wurde vor vielen Jahren ein Zaun aufgestellt, um zu verhindern, dass die Menschen reingehen und angeblich die Vegetation, also die Pflanzen, zertreten. Jetzt ist es aber so, dass jede Woche neue Löcher entstehen in diesem Zaun und die Leute trotzdem reingehen. Und ich weiß nicht, wie oft schon da Reparaturen stattgefunden haben, aber dieser Zaun ist offensichtlich nutzlos, weil die Leute gehen trotzdem rein. Und jetzt hatten wir zwei Fälle von Hetzjagden. Sie müssen sich das so vorstellen, sie sind dort nachts unterwegs, haben gerade Sex im Freien. Ob wir das jetzt gut finden oder nicht gut finden, sei jetzt mal dahingestellt. Es ist nachts, es ist dunkel, wir haben Sex im Freien. Wir haben unsere Hosen unten an den Knöcheln. Plötzlich steht jemand neben dir und schlägt zu. Das Erste, was du machst, ist wegrennen. Das Problem ist aber, du kannst nirgendwo hinrennen, weil dieser Zaun wird in diesem Moment zum Käfig. Und wir haben jetzt diese eine Situation schon zweimal gehabt. Einmal im August 25, dokumentiert, auch von Zeugen berichtet, und einmal auch im Mai 2026. Und ich bin der Meinung, dass dieser Zaun dringend weg muss, weil er lebensgefährlich ist. Die Polizei Berlin gibt mir recht, aber das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg stellt sich total quer. Das scheint weder die Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann noch die Menschen im Ordnungsamt zu interessieren. Und ich denke, das wird so lange weitergehen müssen, bis die entweder zur Besinnung kommen und diesen Zaun runternehmen, oder spätestens, wenn irgendwann mal wirklich was ganz Schlimmes passiert.
Es gibt ja auch noch andere Orte in Berlin, die sehr berlinspezifisch sind. Und ich will jetzt gar nicht so in die geografischen Einzelheiten eingehen. Aber ich möchte gerne auf einen anderen Punkt nochmal kommen. Und zwar sagen Sie ja, dass diese Angriffe ein Zeichen sind dass das gesellschaftliche Klima in eine gewisse Richtung geht. Und wir haben ja auch deutschlandweit Angriffe, zum Beispiel auf CSD-Veranstaltungen.
Ja, das Thema ist ja, dass die Menschen ja glauben, jetzt viel mehr sagen zu können, als sie vielleicht vor ein paar Jahren gesagt haben. Es gibt ja viele Menschen, die ja Homosexualität nicht verstehen, die sie auch vielleicht nicht akzeptieren. Aber wir hatten uns irgendwie im Konsens gesellschaftlich darauf geeinigt, dass man das dann für sich behält. Weil es interessiert mich ehrlich gesagt nicht, ob Frau Müller draußen auf der Straße das jetzt toll findet, dass bei mir zu Hause ein Mann wartet, der nämlich mein Freund ist. Das interessiert mich nicht. So wie es mich auch nicht interessiert, wo sie nachher hingeht. So. Aber jetzt ist es aber so, die Menschen sagen einem das sogar noch. Die sagen, ich finde das, wer du bist, finde ich nicht okay, finde ich nicht gut. Und das sind jetzt noch höfliche Formen der Ausdrucksweise, die man da verwendet. Und die Lage verschlechtert sich aber weltweit. Wir kriegen das halt mit, indem Regierungen plötzlich Rechte wieder zurückschrauben. Wir kriegen das an den USA mit, alles, was Trump gerade wieder zurückdreht. Und dann nehmen sich viele ein Beispiel daran. Wir hören es hier auch an unserer Bundesregierung, die plötzlich irgendwie die Regenbogenfahne mit einem Zirkuszelt irgendwie in Verbindung bringt. Und all das schafft ein Klima der Nicht-Akzeptanz. Und das zeigt sich natürlich halt eben auch draußen auf der Straße, übrigens auch schon in den Schulen. Und da geht es ja schon los, weil die Kiddies kommen halt eben von zu Hause mit all dem, was sie hören, da rein und gehen aufeinander los, sobald sie halt eben ein bisschen Vielfalt sehen, die nicht ihrer von zu Hause gelebten oder vorgelebten Normen spricht. Das ist ein Riesenproblem. Und das ist mein Appell an die Menschen da draußen, dass sie immer denken, hier ist alles Regenbogen. Es ist nicht alles Regenbogen. Wir haben unfassbar große Probleme in allen Lebenssituationen. Und dann kommt ganz oft als Rückmeldung von Menschen, die uns sagen, ja, aber warum müsst ihr uns denn immer mit eurer Sexualität nerven? Das, was ihr in euren Schlafzimmern macht, muss doch in euren Schlafzimmern bleiben. Und das ist immer für mich so erschreckend, weil ich immer denke, ich bin 52 Jahre alt, aber ich habe noch nie in meinem Leben offen draußen mit Fremden über meine Sexualität gesprochen. Nicht, weil ich prüde bin, sondern weil mich noch nie einer danach gefragt hat. Aber ich habe auch noch nie erlebt, dass weder ich oder andere der queeren Community durch die Gegend laufen und sagen, hallo, ich bin Alfonso, ich bin 52 Jahre alt, ich bin Sohn von italienischen Gastarbeitern, ich bin schwul und ich liebe Analverkehr. Das wäre über meine Sexualität zu sprechen. Aber das sagen wir ja nie. Wir sagen einfach nur, wir sind schwul, wir sind lesbisch, wir sind trans und wir fordern, dass wir gleich behandelt werden wie alle anderen auch. Übrigens, weil uns das dieses Grundgesetz verspricht, aber leider bisher noch nicht einhält.
Das sagt Berlins Queerbeauftragter Alfonso Pantisano hier live im Kompressor. Vielen Dank, dass Sie hier waren.
Danke Ihnen.
Sind queere Menschen einsamer als heterosexuelle Menschen? Oder fühlt sich die queere Einsamkeit anders an? Das schreibt Lennart Herberhold, Autor und Journalist, in seinem Buch Queere Einsamkeit, Queere Gemeinschaft, gerade im Quer Verlag erschienen. Der Autor ist jetzt live bei mir im Studio. Hallo Lennart Herberhold.
Hallo Ingrid.
So, jetzt ist das Mikro auch nochmal an. Jetzt darfst du nochmal Hallo sagen.
Hallo Ingrid.
Jetzt habe ich den Knopf gefunden. Sehr gut. Du berufst dich ja in dem Buch einerseits auf Zahlen, aber andererseits hast du ja auch ein sehr persönliches Buch geschrieben, weil du selber festgestellt hast, Moment, ich bin einsam. War das der Ausgangspunkt für das Buch?
Das war schon der Ausgangspunkt, muss ich sagen. Ich habe mich vor dem Coming-out einsam gefühlt im Saarland in den 90ern. Und ich erlebe jetzt als schwuler Single Anfang 50 auch mehr Einsamkeit als früher.
Warum? Ja. Ist das eine andere Einsamkeit?
Ich glaube, also im Coming Out hast du halt das Gefühl, du gehörst gar nicht dazu, ne? Und ich glaube, das erleben auch queere Jugendliche heute häufiger, auch wenn sich gesamtgesellschaftlich ja echt was getan hat und die Gesellschaft insgesamt liberaler geworden ist. Aber dieses Gefühl, ich passe nicht und ich kann mich gar nicht so zeigen, wie ich bin, oder ich muss mir sehr genau überlegen, in welchen Situationen kann ich selbst sein und welchen nicht. Das gibt es immer noch und das kann halt zu Einsamkeitsgefühlen führen. Ich glaube, wenn du älter wirst, ist es schon auch so eine Einsamkeit, wo du dich fragst, wer nimmt meine Hand in ganz schwierigen Situationen, wenn es meinen Eltern schlecht geht, wenn ich nachts wach im Bett liege. Und es geht ja auch um Gemeinschaft in meinem Buch und Communities gibt es zum Glück. Es gibt sehr tolle queere Communities. Aber wenn du auf Partnersuche bist, wird es auch schwierig. Bei den Schwulen heißt es immer mit Anfang 30 schon und mit 50 ist es dann echt so. Ja.
Weil es noch schwieriger ist, einfach nicht mehr Single zu sein.
Ja.
Aber du hast ja auch mit anderen gesprochen.
Es geht nicht nur um mich in dem Buch.
Genau. Was sagen denn die anderen Menschen? Erstmal, wie hast du die gefunden?
Ich habe FreundInnen gefragt, wobei die jetzt nicht so der innerste Circle in meinem Buch ist, sondern so aus dem weiteren Umkreis. Ich habe recherchiert über den LSVD, über queere Vereinigungen.
LSVD?
Lesben- und Schwulenverband Deutschland. Und ich glaube, queere Menschen erleben in ähnlichen, jetzt mal abgesehen vom Coming Out, in ähnlichen Situationen Einsamkeit wie nicht-queere Menschen, aber es gibt nochmal einen speziellen Akzent, also zum Beispiel beim Online-Dating. Da haben ja viele schwule Männer erzählt, dass es eben ein krasses körperliches Schönheitsideal gibt und dass du dann sehr schnell aussortiert wirst. Und ich habe mit einem Psychologen darüber gesprochen, dass diese Ängste aus dem Coming Out und dieses Gefühl, ich darf mich nicht zeigen, weil da mache ich mich zu verletzlich, dass das häufig dazu führt, dass schwule Männer dann sagen, okay, dann habe ich schnellen Sex auf Grindr und nochmal und nochmal und nochmal und ich habe zumindest für einen kurzen Moment so eine Intensität, aber ich erlebe halt keine echte Nähe, weil ich mir das vielleicht auch gar nicht zutraue. Und Probleme mit Nähe haben Heteros auch, aber ich wage mal die These, dass es im schwulen Kontext nochmal häufiger ist und eine andere Qualität hat.
Also häufiger schneller Sex als wahre Intimität.
Ja.
Und du schreibst ja auch, dass dieses Klischee von der einsamen, queeren Person, dass du das eigentlich nicht weiterschreiben willst, aber dennoch sprichst du ja von der queeren Einsamkeit. Wie hast du da jetzt die Waagschale gehalten zwischen den beiden?
Indem ich auch über Gemeinschaften schreibe im zweiten Teil des Buchs. Also queere Wahlfamilien, queere Wohnprojekte, eine queere Kuschelparty. Und was mir auch aufgefallen ist, Einsamkeit und Gemeinschaft, das überlagert sich auch immer. Also mir ist kein Mensch mir ist schon eine Person begegnet, die sagte, ich fühle mich eigentlich immer einsam. Aber dass jemand sagt, ich habe überhaupt keine Verbindung zu anderen Menschen, das ist mir jetzt auch nicht begegnet. Das heißt, es ja, sind so Felder, zwischen denen du dich als queerer Mensch bewegst.
Ja, also Kuschelparty war zum Beispiel eine Strategie. Hast du noch ein paar Positivbeispiele oder vielleicht hattest du sogar besonders schöne Begegnungen während der Recherche?
Die waren eigentlich alle sehr schön. Und auch wenn es um das, ja, doch traurige Thema Einsamkeit ging, waren es immer, also allein schon mit anderen darüber zu reden, tat irgendwie gut. Das tat mir gut, aber das tat auch vor allem meinen InterviewpartnerInnen gut. Und also so ganz spontan fällt mir die Queer AG des Max-Planck-Gymnasiums in Trier ein. Mhm. Das sind sehr junge Menschen zwischen 14 und 18, die alle queer sind oder Allies. Und eine heterosexuelle Lehrerin, die gesagt hat, das kann doch nicht sein, dass zum Beispiel Transpersonen an dieser Schule Angst haben müssen, aufs Klo zu gehen. Mhm. Und die hat diese AG gegründet und das war für mich echt so ein Bild der Hoffnung und des Aufbruchs und auch etwas, was ich mir damals ja gewünscht hätte.
Ja, also es gibt Positivbeispiele, immer mehr auch. Und schreibst auch selber, es soll jetzt kein Ratgeberbuch sein, raus aus der Einsamkeit, aber so ein Bewältigungsstrategiebuch, in dem man halt über die Einsamkeit ins Sprechen kommt.
Genau. Und indem man merkt, das ist kein Tabu und es geht anderen Menschen auch so.
Und damit raus aus der Einsamkeit, alles nachzulesen in deinem neuen Buch. Ich nenne nochmal den Titel Queere Einsamkeit, Queere Gemeinschaft und ist im Quer Verlag erschienen, kostet 18 Euro. Und Lennart Heberhold, es gibt auch noch Lesungen, zum Beispiel in Dortmund und in Wien oder auch in Berlin, zum Beispiel schon diesen Sonntag. Alle Infos gibt's auf deiner Website. Erstmal danke ich dir bis hierhin, dass du live hier im Studio warst.
Vielen Dank an dich.
Sei, wer auch immer du sein möchtest. Trage, was auch immer du tragen willst. Liebe, wen du lieben willst. Das ist das Motto von House of Circus, einer niederländischen Varieté-Gruppe aus Amsterdam. Und die gastieren gerade mit ihrem queeren Zirkus Carnival Royal im Chamäleon in Berlin und benutzen dabei das Format der Freakshow, das sie aber auf den Kopf drehen. Und zwar wortwörtlich. Gerd Brendel hat sie zwischen Luftakrobatik und Drag-Auftritten besucht.
Everyone, we're doing a recording for a radio.
Gerade noch stand Nick van der Heijden als Hayden mit Marilyn Monroe-Perücke und Atombusen auf der Bühne. Jetzt sitzt er mir in Turnhose gegenüber und erzählt von seinen Anfängen als Drag Queen auf der Partyinsel Ibiza.
In a theatrical restaurant.
Ich habe in einem Theaterrestaurant angefangen. Zur Speisekarte gab es eine Karte mit Figuren zum Bestellen und mein Charakter hieß Lilly die geile Nutte.
Die Nummer mit dem Busenwackeln beherrscht er, sie immer noch virtuos. Wenn Hayden in der Show ihre Atombusen schwindelerregend rasant kreisen lässt, gibt das laszive Sexpuppengetue, das von Stripperinnen erwartet wird, ins grotesk lächerliche. Willkommen im queeren Varieté Karneval Royal. Die Rollen stammen aus der Welt des Jahrmarkts.
Da gab es diese Freakshows mit Figuren wie die Frau mit Bart. Alles Charaktere außerhalb der Gesellschaft, die als Attraktionen zur Schau gestellt wurden.
Und die gibt es auch beim queeren Varieté im Chamäleon. Die Schwertschluckerin inszeniert als Satans Braut und Domina. Der Artist, der am Haarschopf aufgehängt zu Sphärenklängen wie eine Elfe über der Bühne schwebt. Nur dass hier kein Zirkusdirektor hinter der Bühne mit der Peitsche knallt und die Freaks ausstellt wie Monster. Hier knallen die Freaks selbst mit der Peitsche wortwörtlich. Der Performer mit dem Künstlernamen Leo Garbo sieht nicht nur so geheimnisvoll schön aus, wie sein Künstlername verspricht. Er stellt auch das Klischee vom sexy Go-Go-Boy auf den Kopf. Mit seiner Peitsche schlägt er einer Gerbera den Blütenkopf ab, die er vorher einem Verehrer aus dem Publikum zwischen die Beine geklemmt hat. Aber dabei kichert er so irre verlegen wie ein kleines Mädchen, das sich nicht entscheiden kann, ob es weiter mit Barbie-Puppen spielen oder Serienmörderin werden will. Ach so, und wie er dann zum Schlangenmensch wird, am Seil turnt, rauf und runter klettert, sich fallen lässt, sich fängt, hoch über dem Publikum fliegt, das ist zum Staunen.
Wir wollen das Positive zeigen, wo es schon so viel Negatives gibt. Die Schönheit und Liebenswürdigkeit der Community.
Und liebenswert ist die bunte Varieté-Familie. Hayden als Conferencier strotzt vor Positivität. Wahlfamilie, Liebe, Stolz. Seid ihr bereit für den queeren Zirkus? Das klingt dann doch ein bisschen sehr nach Zirkusdirektor alter Schule und Motivationstrainer. Glitzer, Haltung, Biss, verspricht der Pressetext. Nur bissig ist hier niemand. Es fehlt der böse Tuntenhumor, für die Drag Queens gerade in der Hauptstadt berüchtigt sind. Auch die Slapstick-Nummer zum Thema Tunten und Technik am Anfang scheppert seicht vor sich hin, wenn sich Jamar Ikoni als schusseliger Bühnentechniker in High Heels in Kabeln verheddert und am Mikrofonständer scheitert. Aber weil die queeren Freaks auf der Bühne so wahnsinnig nett und sexy sind, jetzt doch ein positiver Schluss. Mit einem Mal steht der schusselige Techniker auf hohen Stelzen in einem goldenen Reifrock mitten im Saal. Singt eine Popschnulze und dreht sich langsam im Kreis. Die alte Jahrmarktsattraktion von der schwebenden Jungfrau ganz ohne Spiegeltricks. Das ist so rührend kitschig, dass es schon wieder schön ist.
Gerd Brendel über Carnival Royal, die Show der niederländischen Truppe House of Circus, gastiert noch bis zum 22. August im Chamäleon in Berlin.